Zwölfjährige können heute mit Smartphone und Computer besser umgehen als die meisten Erwachsenen, könnte man meinen. In der Praxis stimmt die Mehr von den medienkompetenten Digital Natives allerdings nur bedingt, sagt Elvira Mihalitz-Hahnbauer von der Lern- und Kollaborationsplattform LMS. So könnten die meisten Jugendlichen zwar problemlos Selfies erstellen, sieht man sich allerdings genauer an, wie sie mit dem Smartphone umgehen, zeige sich,
dass sie zum Beispiel nicht einmal ordentlich imstande sind, diese Bilder, die sie dann geschossen haben, mit den zur Verfügung stehenden Applikationen am Handy auch entsprechend zuzuschneiden, vielleicht einen entsprechenden Bildausschnitt zu wählen. Und es ist eigentlich schon erstaunlich, dass sie eigentlich sehr viele technische Möglichkeiten zur Verfügung haben, aber gar nicht wissen, wie sie die nutzen können.
Gleiches gelte für viele andere Bereiche. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Reiseroute mit Hilfe des Smartphones zu planen. Mihalitz Hahnbauer will dem Problem mit einer App-Othek für Lehrer entgegenwirken, einer kleinen Plattform mit ausgewählten Apps und Anwendungstipps. Die Apps sollen damit sinnvoll in den Unterricht integriert werden. So können die Schüler zum Beispiel lernen, mit Hilfe von Google Maps eine Reisestrecke zu planen.
Es gibt dazu immer eine Intro-Seite mit ein bisschen Appetizern, das heißt was Akustisches, was Bildhaftes, eine Animation ist eingebaut, ein bisschen eine Information zur App selber und dann geht es schon an den Unterricht. Das heißt, es gibt ein Unterrichtsszenario dazu, es gibt ein konkretes Anwendungsbeispiel und damit die Lehrenden auch ein bisschen leichter haben, natürlich auch einen entsprechenden Lösungsvorschlag. Und mit diesem Paket kann der Kollege oder die Kollegin dann einfach in den Unterricht gehen und das in der Klasse umsetzen.
Die App-Othek bietet konkrete Apps an. E-Learning geht heute aber viel weiter. Hauptziel ist nicht, dass jeder Schüler perfekt mit bestimmten Programmen oder Geräten umgehen kann. Es sollen vor allem Kompetenzen trainiert werden, die auch dann noch gültig sind, wenn die nächste Smartphone- oder Betriebssystemgeneration kommt. Eine Möglichkeit dafür ist das sogenannte E-Portfolio, eine Art digitale Sammelmappe. In dieser kann man dokumentieren, was und wie man gelernt hat.
Und kann auch stolz sein auf Produkte, Aufsätze, Buchrezensionen, vielleicht aber auch ein kleiner Film zu einem Umweltprojekt. Im E-Portfolio lassen sich eben die unterschiedlichsten Mediengattungen einbinden.
Erklärt Andrea Gonheim vom Department für interaktive Medien und Bildungstechnologien der Donau-Universität Krems. Mit E-Portfolios können Schüler lernen, mit neuen Medien umzugehen. Und Lernen wird damit individueller. Schüler können ihre jeweiligen Stärken besser zeigen.
Es wird vielleicht Leute geben, die im Sprachunterricht ganz gerne einen kleinen Podcast erstellen und auf die Art vielleicht zu mehr Sicherheit im Sprechen finden, als sie das in einer Live-Situation im Klassenzimmer überhaupt finden könnten. Das heißt, hier hätte man eine Kombination aus kreativer Kompetenz und aus digitaler Kompetenz, also eben der Kompetenz, kleine elektronische Tools, Werkzeuge nutzen zu können.
Beim E-Portfolio gestützten Unterrichten legen Lehrer und Schüler die Lernziele gemeinsam fest und der Lernfortschritt wird durch das E-Portfolio nicht mehr nur rein schriftlich, sondern multimedial dokumentiert. Das bedeutet auch:
Arbeiten mit E-Portfolios ist ein recht aufwendiges Arbeiten, wenn ich wirklich jedem Lerner, jeder Lernerin die Möglichkeit gebe, sich individuell zu entfalten.
Ob und wie sinnvoll E-Portfolios eingesetzt werden, hängt damit stark von den einzelnen Lehrern ab. Hinzu kommen technische Herausforderungen wie die nötigen Endgeräte und Breitbandinternet für den schnellen Up- und Download von Inhalten. Lehrer, die sich heute mit E-Learning auseinandersetzen, sehen sich in der Regel immer wieder mit diesen Problemen konfrontiert. Wie zum Beispiel Alfons Koller von der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Seiner Meinung nach liegt in öffentlich zugänglichen Geodaten ein ungehobener Schatz für den Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht in Österreich. Damit könnte nämlich die direkte Umgebung der Schüler thematisiert werden.
Durch die digitalen Medien kann ich immer auf die lokalen Daten zugreifen und ein attraktiver Unterricht in Geografie und Wirtschaftskunde beschäftigt sich ja mit dem Leben und Wirtschaften der Menschen. Was mache ich hier an meinem Heimat- oder an meinem Schulstandort und was mache ich an fernen Ländern?
Das Problem: Die Hersteller diverser Programme sehen Schulen häufig nicht als Zielgruppe. Derzeit müssten sich Lehrer für einen Unterricht mit öffentlich zugänglichen Geodaten mit unterschiedlichen Programmen und Anbietern beschäftigen, sagt Koller. Eine einheitliche Lösung fehle derzeit. Früher hätte es viele engagierte Lehrer gegeben, die selbst Programme für den Unterricht entwickelt haben.
In den heutigen Oberflächen, wo es um Windows-Oberflächen geht, wo es um Internet-Applikationen geht, ist das für den einfachen Lehrer zu komplex. Deshalb hier bräuchten wir professionelle Unterstützung. Die kommerziellen Firmen schreiben für ihr Klientel, für ihre Zielgruppe, und das sind eben wir nicht, wir Schulen, und schon gar nicht wir Schulen hier in Österreich.
Ob und wie intensiv öffentlich zugängliche Geodaten im Unterricht genutzt werden, hängt damit einmal mehr sehr stark vom einzelnen Lehrer ab. Ähnliches stellt Günther Nimmerfall von der Pädagogischen Hochschule Tirol für E-Books fest. Zwar gibt es unterschiedlichste Tools und Plattformen, mit Hilfe derer E-Books erstellt werden können. Nimmerfall steht dem aber ambivalent gegenüber.
Es stellt sich für mich die Frage, muss ein Lehrer sein Werkzeug selbst erstellen? Ich würde es jetzt einfach mal mit dem Handwerk vergleichen. Der Maurer muss sich seine Maurerkelle auch nicht selbst erstellen, sondern die bekommt er einfach vom Werkzeugmacher zur Verfügung gestellt. Und für mich ist eines der Werkzeuge im Unterricht das Schulbuch. Und natürlich kann man auch diesen Open Educational Resources Gedanken verfolgen, das ist keine Frage. Nur wenn es schon eine Zusammenarbeit mit den österreichischen Schulbuchverlagen gibt, dann sollte die auch genützt werden und im Prinzip sollte auch auf die Schulbuchverlage der Druck ausgeübt werden, zeitgemäße Materialien zu erstellen.
Bisher seien die E-Books der Verlage, wenn überhaupt vorhanden, hauptsächlich statische, digitale Kopien der gedruckten Bücher. Die Möglichkeiten von E-Books und Tablets würden nicht ausgeschöpft. Und damit meint Nimmerfall nicht nur eingebettete Videos oder 3D-Grafiken.
Gerade diese interaktiven Elemente, also was ein Tablet jetzt auch zum Beispiel kann, dass man Fotos aufnehmen kann, dass man Videos aufnehmen kann, dass man ein Interview machen kann und das Interview dann am Tablet schneiden kann, ohne zusätzlichen großen Aufwand. Das sind Dinge, auf die sollten meiner Meinung nach Schulbuchverlage in der Aufgabenstellung auch schon reagieren. Also es gibt ja bei Mathematikbüchern schon relativ lange Inhalte, wo dabei steht, löse diese Aufgabe mit Excel oder mit einem Tabellenkalkulationsprogramm. Und genauso könnten heute Schulbuchverlage mindestens auf diese Thematik eingehen, mach mit deinem Smartphone, mit deinem Sitznachbarn ein Interview zu folgendem Thema und lade es auf Soundcloud oder wo dergleichen, wo auch immer hin.
Nimmerfall führt derzeit ein Forschungsprojekt zu E-Books durch, indem er zwei Gruppen von Schülern vergleicht und vor allem folgender Frage nachgeht.
Kinder, die visuell gut lernen, können die über solche Medien besser lernen? Haben die also dann einen besseren Lernertrag oder ist es eigentlich nur nice to have?
Ein Argument spricht laut Nimmerfall jedenfalls für digitale Schulbücher. Die Schultasche wird dadurch leichter. Neben E-Books, Apps und E-Portfolios können auch Computerspiele im Unterricht sinnvoll sein. Zum Beispiel jenes Spiel, das Nando Stöcklin von der Pädagogischen Hochschule Bern mitentwickelt hat. Die zweidimensionale Benutzeroberfläche funktioniert in erster Linie als Rahmen für Aufgaben, beispielsweise Matheaufgaben. Die Schüler können dabei selbst wählen, welche sie wann lösen wollen.
Das Zweite, was auch ganz wichtig ist, ist das Sichtbarmachen des Erfolgs. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sehen, oh, da habe ich schon gemacht, da habe ich schon gemacht, das habe ich schon gemacht. Das wird jetzt richtig farbig dann hervorgehoben. Also es ist erfolgsbasiert.
In der aktuellen Version des Spiels können die Schüler die Lösungen nicht nur am Tablet eintippen, sondern zum Beispiel das Arbeitsblatt abfotografieren oder die Lösung in die Kamera des iPads sprechen.
Das hat dazu geführt, dass sie nicht einfach nur die Lösung erklären wollten im Video, sondern die wollten lustige Videos machen und die Lösung natürlich erklären. Oder man kann es einfach online, also quasi direkt im System per Volltext kann man die Lösung erfassen. Und das wird dann sofort zum Lehrer geschickt, der hat das sofort, erscheint bei ihm die Meldung, da hat wieder jemand etwas eingereicht, der kann sich die Lösung anschauen und in ganz vielen Fällen kann er sagen, oh, ist gut, oder kann eine Rückmeldung geben, achte noch auf das und das, die kommt dann wieder beim Schüler an. Oder kann den Schüler zu sich rufen, dass die Möglichkeit hat, natürlich noch immer.
E-Learning bringt aber nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch Herausforderungen mit sich. Immer mehr elektronische Geräte im Unterricht machen es immer schwieriger, Prüfungen schummelsicher zu gestalten. In Zukunft könnten vermehrt Programme eingesetzt werden, mit denen die Schüler während der Prüfung überwacht werden. Zum Beispiel solche, die die Bildschirminhalte auf den Computerbildschirm des Lehrenden übertragen, erklärt Hubert Egger von der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg.
Ich habe also quasi einen Kameramitschnitt in zumindest Sekundenabständen und andererseits ein Log-Protokoll, das im Hintergrund in jedem Betriebssystem integriert ist. Es muss nur lesbar sein, und zwar so lesbar, dass juristisch, wenn irgendwas nicht passt, die Personen das lesen können und sehen, dass da etwas verwendet wurde, das nicht erlaubt war. Man sollte nicht immer einen Techniker herbestellen müssen, einen Software-Techniker, der ein Log-Protokoll lesen kann. Es muss also alltagslesbar und tauglich sein.
Manche Lehrer stehen dem sehr skeptisch gegenüber. So ist Alfons Koller beispielsweise davon überzeugt, dass Schummeln ohnehin nur bei den einfachsten Aufgaben funktioniert.
Es geht darum, Konzepte anzuwenden, Methoden zu verwenden und nicht irgendwelche Fakten abzufragen. Schummeln macht dann einen Sinn, wenn ich Fakten gefragt werde. Die Frage ist, wohin soll Bildung führen? Soll Bildung eben auf die Kompetenz des Einzelnen hinabzielen? Dann sind diese einfachen Aufgaben im Prinzip belanglos.
E-Learning bietet heute viele Möglichkeiten, den Unterricht zu bereichern und könnte ihn in Zukunft stark verändern. Welche digitalen Medien wie eingesetzt werden, hängt allerdings wesentlich von einzelnen Schulen und Lehrern ab. Häufig sind schlicht nicht genügend Computer vorhanden, sagt Michael Atzwanger von der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz.
Anderswo ist es gegeben, aber die Überzeugung fehlt noch oder auch die Einschätzung der Wichtigkeit, dass das zu tun ist, dass das eine der Schlüsselqualifikationen des 21. Jahrhunderts ist, mit diesen Medien umzugehen, kompetent umzugehen.
Viele Erstsemestrige sind heute mit digitalen Medien aufgewachsen. Medienkompetenz müssen aber auch sie meist noch lernen, sagt Michael Atzwanger. Er erlebt immer wieder, dass selbst einfache Aufgaben zur Herausforderung werden.
Das Hochladen eines Dokumentes oder einen Scan einer Buchseite durchzuführen und diesen hochzuladen, solche Dinge, also die gar nicht vielleicht so schwierig wären.
Auch für Lehrer gilt, wer ein Digital Native ist, ist nicht automatisch medienkompetent. Und E-Learning, darin sind sich Experten einig, bedeutet auch für Lehrer lebenslanges Lernen.